Ja, und auch an dem heutigen Internationalen Frauentag beschäftigt uns natürlich in Couragiert unterwegs der Krieg in der Ukraine. Wir machen jetzt live weiter bis 12 Uhr. Ein Frauenbündnis demonstriert gerade ab 11 Uhr vor der russischen Botschaft in Berlin. Mehr darüber gleich. Zahlreiche Solidaritätsaktionen laufen seit Tagen auf Hochtouren. Auch der Verein Wir packen's an bietet Unterstützung für Menschen auf der Flucht. Wie genau? Darüber auch ein wenig mehr in wenigen Minuten. Und wir schauen im Laufe der Stunde auch in andere Teile der Welt. Nach Argentinien und Mexiko, wo die Frauenbewegung immer stärker wird. Und wollen auf die Aktivitäten des Vereins Berliner Künstlerinnen 1867 aufmerksam machen. Ich bin Shelley Kupferberg und sage noch einmal, seien Sie ganz herzlich willkommen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine stehen wir mit der ukrainischen Schriftstellerin und Künstlerin Jewgenia Belorusets in Kontakt hier auf RBB Kultur. Sie sendet uns jeden Tag eine Nachricht aus Kiew, in der sie davon erzählt, wie sie den Krieg erlebt.
RBB Kultur. Nachricht von Jewgenia.
8. März heute. Morgen in verdunkelten Zimmer, Explosionen hinter meinem Fenster. Aber ich weiß, es ist ein symbolischer Tag für ukrainische feministische Bewegung. Es war ein sowjetischer Feiertag, Frauentag, der eigentlich in irgendwelchen Sinne symbolisierte nicht mehr eine Gewinnung der Rechte für Frauen, Gleichberechtigung für Frauen, sondern eher war in der Sowjetunion ein Symbol des patriarchalen Alltags, wo die Frau gleich wie der Mann arbeitete, aber auch die ganze Hausarbeit zusätzlich machen sollte und dafür einen Blumenstrauß bekam. Und ukrainische feministische Bewegung hat diesen Tag sehr stark umgedeutet, Aktionen organisiert. Und auch für diese Aktion, für die Möglichkeit, sich zu versammeln an diesem Tag, mit einer Manifestation durch die Stadt zu gehen, für diese Möglichkeit sollte man auch kämpfen. Heutzutage, Frauen und Männer, alle, die Sorgen pflegen, sie leben so oft in den Orten, wo sie arbeiten. Sie leben in den Kellern von Läden, Krankenhäusern. Und ich denke heute Morgen an alle, die es tun, an alle, die gerade nicht zu Hause sind in der Nacht, um dabei zu sein, um zu unterstützen, damit das Leben in den Städten weiterläuft. Ja, ich wünsche allen schönen Tag heute.
Eine Nachricht von der ukrainischen Schriftstellerin und Künstlerin Jewgenia Belorusets. Sie berichtet uns hier auf RBB Kultur jeden Tag via Sprachnachricht von ihren Erlebnissen und Eindrücken. Das hier ist ein Song der US-amerikanischen Folk-Jazz- und Blues-Sängerin Maria Muldaur. War heißt dieser Titel, den sie mit The Women's Voices for Peace Choir und dem Ensemble The Free Radicals aufgenommen hat.
War, what is it good for? Absolutely nothing. War, what is it good for? Absolutely nothing. War ain't nothing but a heartbreaker, friend only to that old undertaker. War means tears in a thousand mothers' eyes when their sons go off to fight and their daughters lose their lives in a war. What is it good for? Absolutely nothing. Tell me war. What is it good for? Ask yourself this question. War is the enemy of all mankind. The news of war, it breaks my heart and it chills my mind. to a whole generation. Induction and destruction. And who wants to die in this war? Ah, what is it good for? Absolutely nothing. Tell me what. Yourself this question. Understanding. Tell me, is there no place in this world for them today? They say we must fight to keep our freedom, but Lord, 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 there's got to be a better way than this war. What is it good? Absolutely nothing. Tell me what is it good for? Ask yourself this question. Just got to be a better way. Oh Lord, we got to find a better way right now today. I'm begging you, I'm asking you. Oh, Lord, 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 there got to be a better way.
War von Maria Muldaur auf RBB Kultur, couragiert unterwegs am Internationalen Frauentag. Ja, und heute an diesem Tag haben natürlich viele Organisationen für heute Demonstration angemeldet, um für die Rechte von Frauen auf die Straße zu gehen. Das Hauptstadtportal berlin.de gibt einen sehr schönen Überblick über einige geplante Versammlungen. Und wir wissen natürlich, viele Menschen sind auf der Flucht vor Bomben und Kriegsterror. Frauen und Kinder, Zehntausende Flüchtende aus der Ukraine suchen Schutz in den benachbarten Ländern, wie zum Beispiel Polen. Zehntausende sind inzwischen in der Republik Moldau am Schwarzen Meer angekommen. Viele sind traumatisiert durch das, was sie sehen und erleben mussten. Zehntausende Menschen sind zu Fuß weiter Richtung Rumänien unterwegs. Viele bleiben aber im Land, denn obwohl Moldawien zu einem der ärmsten Länder über Europa hinaus zählt, zeigen sich viele Menschen dort offenbar hilfsbereit. Die Berlin-Brandenburger Organisation Wir packen's an hat lange Zeit Geflüchtete aus entfernteren Kriegsgebieten an der Grenzregion Polen-Belarus unterstützt. Und jetzt haben sich die AktivistInnen auf den Weg gemacht, um Menschen aus der Ukraine an der Grenze zu Polen und Moldawien zu unterstützen. Mit Kochstellen, mit kompakten Essen bis hin zu großen Zelten. Und wir versuchen gerade, Miriam Töter zu erreichen. Sie ist Mitbegründerin von Wir packen's an. Ich grüße Sie, Miriam Töter.
Ja, hallo. Schön, dass ich heute dabei sein kann.
Miriam, wie sieht denn derzeit die Lage aus an der Grenze zu Moldawien?
Also unser Team ist da am Montag angekommen, nach einer sehr langen Fahrt. Die Lage dort ist sehr unübersichtlich. Moldawien ist ein unglaublich armes Land. Das heißt, es kommen sehr viele Geflüchtete jetzt schon an. Die moldawische Grenze ist ja die östlichste Grenze Europas zur Ukraine. Und sehr nah an den tatsächlich auch Kampfgebieten, an den Kampfhandlungen dran. Das heißt, es kommen jetzt schon viele Menschen, die wirklich auch direkt aus dem Kampfgebiet, aus den umkämpften Gebieten kommen, konkrete Kriegserfahrungen gemacht haben. Die meisten von denen versuchen, wie du es auch gerade in der Moderation gesagt hast, versuchen weiterzukommen. Die versuchen aus Moldawien rauszukommen, weil Moldawien eigentlich wirklich nicht aufgestellt ist, sich um diese Mengen von Menschen zu kümmern. Das heißt, es gibt so einen kleinen Flughafen in Rumänien, 30 Kilometer von der moldawischen Grenze entfernt. Der ist voll, absolut voll. Jeder Quadratmeter dieses Flughafens ist voll mit Geflüchteten aus der Ukraine, die eigentlich ursprünglich nach Moldawien gekommen
sind. Und ist das an der Grenze zu Moldawien genauso? Wir sehen ja überall Bilder von den Grenzregionen zu Polen zum Beispiel. Die zeigen lange Warteschlangen. Ist das also an der Grenze zu Moldawien auch so?
Das ist nicht ganz. Noch, muss ich sagen, noch nicht ganz so extrem, weil noch nicht diese Massen von Menschen dahin kommen. Die Prognose von den Kontaktleuten vor Ort, mit denen unser Team da jetzt gerade redet und zusammenarbeitet, ist aber, das wird sich vermutlich in den nächsten Tagen bis maximal 14 Tagen drastisch ändern, weil sie gehen davon aus, dass irgendwann auch Odessa umkämpft sein wird und fallen wird. Also die Hafenstadt der Ukraine, die direkt an der Grenze zu Moldawien ist. Und dann gehen sie davon aus, dass sie dann ähnliche Dimensionen dort auch an den Grenzübergängen haben werden, wie es im Moment an der Grenze zu Polen ist.
Und Miriam, du hast schon gesagt, die Armut der Menschen in Moldawien ist enorm und trotz ihrer eigenen Armut ist eine unglaubliche Hilfsbereitschaft vor Ort. Wie werden die Menschen konkret aufgenommen? Was tun die MoldawierInnen, um die Menschen aus der Ukraine aufzunehmen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also was wir da oder die beiden von uns, die da sind, gesehen haben, dass es wie so, also eigentlich kleine Hotels oder Wohnanlagen gibt, die eigentlich ursprünglich ganz andere Zwecke hatten und wo jetzt vor allen Dingen eben auch Frauen mit kleinen Kindern untergebracht werden, die aus der Ukraine kommen. Es gibt Leute, die helfen denen über die Grenze nach Rumänien und eben dann zu besagtem Flughafen oder ähnlichem weiterzukommen. Denn ein großes Problem ist ja in Moldawien das Schienensystem. Ist nicht das europäische. Das heißt, es gibt auch keine Züge wie in allen anderen Grenzländern, wo Leute einsteigen können und dann weiter nach Westen gebracht werden. Das heißt, es ist auch ein riesen logistisches Problem. Es wird ganz viel Kleidung gespendet, wie wir das in Polen und in anderen Grenzländern ja auch sehen. Das heißt, das, was die Leute tun, ist das Gleiche, meinem Eindruck nach das Gleiche, wie wir es jetzt auch aus den Bildern aus Polen kennen. Nur es kostet sie so viel mehr, weil sie selber so viel ärmer sind.
Und wie du gerade schon gesagt hast, die Infrastruktur ist eine andere, also nicht EU-Norm und das macht das Ganze noch komplizierter. Wir wissen, es sind ja vor allem Frauen mit Kindern unterwegs, ihre Männer mussten zu Hause bleiben. Kein Mann zwischen 18 und 60 darf die Ukraine verlassen. Was kann denn eure Hilfsorganisation, Wir packen's an, genau leisten vor Ort? Wie arbeitet ihr?
Also was wir jetzt ja seit letzter Woche bereits tun, damit haben wir angefangen, es an der Grenze von Polen zur Ukraine zu unterstützen. Und da haben wir das getan, was wir am besten können, nämlich sehr schnell reagieren auf so eine Krise, in diesem Fall eine kriegerische Krise. Wir haben zwei Leute losgeschickt, die dort vor Ort direkt Kontakt gesucht haben zu den polnischen Gruppen, die dort aktiv sind. Denn was wir nicht wollen, ist, dass wir als Deutsche da hinkommen und sagen, oh, wir machen das jetzt hier mal alleine. Sondern wir wollen genau die Gruppen unterstützen, die vor Ort bereits was machen. Mhm. Weil die uns auch am besten sagen können, was eigentlich gebraucht wird. Das heißt, es war ein Team von uns da und ganz kurz, und zwei Tage später haben wir einen LKW hinterhergeschickt mit genau den Sachen, die gebraucht werden. Wichtig ist, es wird keine Kleidung gebraucht. Das ändert sich wahrscheinlich, jetzt auf Moldawien wieder geguckt, wenn tatsächlich Leute dann kommen aus einer Stadt, die bombardiert wurde, wenn das mit Odessa passieren sollte. Aber Stand jetzt ist, es wird keine Kleidung gebraucht. Was gebraucht wird, sind Lebensmittel. Das ist ein Riesenproblem. Vor allen Dingen für die Leute jetzt an der polnisch-ukrainischen Grenze, für die Leute auf der ukrainischen Seite, die da in dieser ja wirklich tagelangen Schlange stehen, bis sie rübergehen dürfen. In Moldawien wird das Essen aber auch auf der moldawischen Seite gebraucht, weil eben dort es weniger Infrastruktur, weniger Geld gibt und ein sicherer Hafen sozusagen, wirklich ein sicheres Ankommen viel, viel, viel weiter weg ist als von der polnischen Grenze. Von da aus sind es 900 Kilometer bis Berlin.
Miriam, womit können wir konkret helfen, von auswärts aus sozusagen?
Das Wichtigste, was im Moment getan werden kann, ist tatsächlich Geld zu spenden. Denn vieles von dem, was dort gebraucht wird, dauert zu lange, es durch Spendensammlungen zusammenzukriegen und ist auch schwierig zu spenden. Das heißt, was wir brauchen und was alle Hilfsorganisationen brauchen, was wir brauchen, ist Geld, um ganz gezielt Dinge kaufen zu können, da wo es geht, auch vor Ort kaufen zu können und eben sehr, sehr schnell dann auch Dinge liefern zu können. Wenn wir jetzt anfangen zu sammeln, können wir in 14 Tagen vielleicht das liefern, was wir jetzt anfangen zu sammeln, bestenfalls. Das heißt, was primär gebraucht wird, ist Geld. Was auch gebraucht wird, gerade in Polen, weil Moldawien ist wirklich zu weit weg dafür, von Berlin zumindest aus, ist Menschen, die Leute abholen und fahren, die nicht unter diese Regel fallen, Leute mit einem ukrainischen Pass dürfen Züge benutzen umsonst. Und es gibt in der Ukraine viele Menschen, die aus afrikanischen Ländern zum Beispiel kommen, die dort studiert haben. Und jetzt auch mit fliehen natürlich, wie alle anderen auch fliehen. Und die haben ein ganz großes Problem, von der Grenze wegzukommen.
Darüber wurde schon einiges berichtet. Ja. Die sind natürlich auch rassistischen Anfeindungen ausgesetzt bei der Flucht, sind oft retraumatisiert durch die ganze Geschichte, weil sie möglicherweise auch teilweise schon eine Flucht hinter sich haben. Miriam Töter vom Verein Wir packen's an. Der Verein fährt Hilfstransporte zu den Menschen, die Hilfe brauchen. Derzeit kommen die Hilfsaktionen in Moldawien an und auf der Webseite des Vereins finden Sie ein Spendenkonto. Miriam, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke ganz herzlich und einen wunderschönen Frauentag wünsche ich.
Danke.
Man thinks, 'cause he rules the earth, he can do with it as he please. And if things don't change soon, he will. Oh, man has invented his doom. The first step was touching the moon. Now there's a woman on my block. She just sits there as night grows still. She said, who's gonna take away his license to kill? Now they take him and they teach him, and they groom him for life, and they set him on a path where he's bound to get ill. Then they bury him with stars, sell his body like they do used cars. Now there's a woman on my block. She just sits there facing the hill. She said, who's gonna take away license to kill? Now he's hell-bent for destruction. He's afraid and confused, and his brain has been mismanaged with great skill. All he believes are his eyes, and his eyes, they just tell him lies. But there's a woman on my block. She just sits there in a cold, cold chill. She said, who's gonna take away his license to kill? He may be a noisemaker, spirit maker, heartbreaker, backbreaker, leaving no stone unturned. Maybe an actor in a plot that might be all that you got, till your error you have clearly learned. Now he worships at an altar of a stagnant pool, and when he sees his reflection, he's fulfilled. Old man is opposed to fair play. He wants it all and he wants it his way. Now there's a woman on my block. She just sits there as night grows still. She says, who's gonna take away his license to kill? Who's gonna take away his license to kill? Take away his license to kill. Oh, who's gonna take away his license to kill?
Noch einmal Musik von Maria Muldaur. License to Kill heißt dieser Titel, geschrieben von Bob Dylan, der ja auch immer mit seiner Musik gegen Kriege protestierte. Schon seit Beginn des Einfalls Russlands in die Ukraine gehen Menschen weltweit auf die Straße und protestieren gegen den Krieg. Sogar in Teilen der Ukraine begeben sich Menschen auf diese Weise in Lebensgefahr und in Russland sowieso. In Berlin demonstriert seit 11 Uhr ein breites Bündnis von Frauen heute am Internationalen Frauentag gegen den Krieg unter dem Motto No War Divides Us. Initiierte der Verein Havar Help gemeinsam mit der Initiative Leave No One Behind eine Kundgebung vor der russischen Botschaft in Berlin. Mitinitiatorin ist die Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und Kriegsberichterstatterin Düsenteckel vom Verein Havar Help. Und wir waren für ein Gespräch verabredet, aber sie ist gerade auf der Bühne, hält eine Rede und wir schauen mal, ob wir sie noch kriegen. Aber ich freue mich sehr, dass wir eine der ja auch Mitarbeiterin, Mitinitiatorin dieser Demonstration jetzt am Telefon haben. Anastasia Tichonova, ich grüße Sie. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag. Tichamirova, genau.
Tichamirova. Aber, ja. Und Sie sind genau. Tatsächlich eine russische Frau, die demonstriert. Das zeigt schon, dass es ein Bündnis ist von Frauen, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Anastasia, wie viele Menschen sind denn etwa bereits vor Ort? Und sind es vor allem Frauen?
Ich denke, es sind etwas über 1000, aber es füllt sich zunehmend. Und ich denke, es sind nicht nur Frauen. Es sind viele Frauen gekommen, aber sie haben ihre Männer zur Unterstützung dabei. Genau, das ist ziemlich breit aufgestellt hier.
Breit aufgestellt, Sie haben zu einem wirklich breiten Bündnis aufgerufen, um gemeinsam für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung zu demonstrieren. Nicht nur Frauen aus der Ukraine und Russland sind beteiligt, sondern auch viele andere. Können Sie uns ein bisschen was über die konkrete Idee für diese Demonstration erzählen?
Die konkrete Idee ist, die Realitäten vieler, vieler Frauen auf der Welt und sichtbar zu machen und zu erklären, dass kein Krieg uns spalten wird, zu erklären, dass obwohl Kriege von unterschiedlicher Qualität sein können, dass Frauen überall auf der Welt betroffen sind und nicht nur vom Krieg, sondern auch von patriarchaler und sexualisierter Gewalt. Und vor allem heute am Internationalen Frauenkampftag wollen wir darauf hinweisen. Ich möchte vor allem als Russin meine Solidarität der Ukraine ausdrücken und dafür sprechen, dass nicht alle Russen so sind und dass wir, das nicht mein Krieg ist, es ist nicht unser Krieg und dass wir gegen Putin sind.
Sprechen werden unterschiedlichste AkteurInnen heute auf der Demo, darunter die Künstlerin Balbina, die Anwältin Jacqueline Ahmadi, die Filmemacherin und Aktivistin Nabila Bushra, aber auch Musiker wie Axel Bosse, der Minister Cem Özdemir von Bündnis 90 Die Grünen. Auch hier macht sich schon bemerkbar, wie breit dieses Bündnis ist. Und an der Einladung, die als Video zu sehen ist, haben sich russische und ukrainische Frauen beteiligt. Wie stark, würden Sie sagen, Anastasia, ist denn die Solidarität der Frauen der beiden Länder? Wie nehmen Sie das wahr?
Also die Feministinnen in Russland zum Beispiel sind eine der wenigen noch aktiven politischen Bewegungen in Russland und sie organisieren tagtäglich Kundgebungen und gehen unter Lebens- und Freiheitsentzugsgefahr auf die Straße, um eben gegen den Krieg zu demonstrieren und planen unterschiedliche, auch dezentrale Aktionen, vor allem natürlich in Moskau und St. Petersburg, aber auch in anderen russischen Städten. Aber auch in der Ukraine leisten Frauen gerade Unglaubliches. Sie für Ärzte versorgen und pflegen. Sie ziehen aber auch selber in den Krieg, obwohl sie noch nie eine Waffe in der Hand gehalten haben. Und sie gebären Kinder in U-Bahn-Schächten und Luftschutzbunkern. Das ist wirklich unglaublich. Und heute denken wir an all diese Frauen und ihre Kraft und wollen ihnen auch Kraft spenden.
Wie sehr ist es möglich, Anastasia, überhaupt Kontakt zu diesen Frauennetzwerken derzeit zu halten? Über welche Kanäle können Sie miteinander kommunizieren und erfahren, wie die Situation für die Frauen sowohl in Russland als auch in der Ukraine ist?
Ja, vor allem über Telegram tatsächlich, weil Telegram, in Russland zum Beispiel werden gerade alle unabhängigen Medien gesperrt, ausländische Medien sowieso. Und Telegram, wenn man sich beim VPN noch geschafft hat, runterzuladen, ist eine der wenigen Seiten, wo die Russen immer noch unabhängig ihre Nachrichten beziehen können und zum Beispiel auch eben ukrainische Kanäle abonnieren können, die wirklich von der Kriegsfront direkt berichten.
Wie viel Frieden, Anastasia, können Sie mit einer Demonstration wie dieser stiften? Haben Sie tatsächlich da irgendwie Hoffnung, dass sich doch noch was in Bewegung setzt? Ich meine, die ganze Welt demonstriert. Alle sagen, es ist nicht unser Krieg, es ist Putins Krieg. Wir wollen Frieden. Das ist ja unglaublich. Das hat die Welt lange so nicht mehr erlebt, in meiner Wahrnehmung zumindest.
Ja, ich sehe das genauso, nur ich habe aktuell nicht viel Hoffnung, weil Putin sich nicht von Demonstrationen beeindrucken lässt. Er ist ein Antidemokrat, ein Despot und ein totalitärer Herrscher, der sich für den Messias hält und der das russische Volk, wie er denkt, wieder vereinigen will. Und die Frage ist, zu welchen Mitteln er noch bereit ist zu greifen. Aber dazu kann ich gerade keine Auskunft geben, weil ich es nicht weiß. Also das steht noch in den Sternen. Aber die Demonstration dient dazu, wirklich ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass diese Frauen, die gerade unermessliches Leid ertragen müssen, nicht allein sind und dass wir mit ihnen stehen.
No war divides us. Unter diesem Motto also wird derzeit vor der russischen Botschaft in Berlin demonstriert. Dazu haben die Menschenrechtsorganisation Havar Help und die Initiative Leave No One Behind aufgerufen. Ich danke Ihnen sehr, Anastasia, für diese Beschreibung, was Sie mit dieser Demonstration markieren wollen, dass nicht nur russische und ukrainische Frauen zusammenhalten, sondern viele andere, die auch durch Krisen und Kriege gegangen sind. Frauen aus Syrien, aus Afghanistan, aus der Türkei, es sind Kurdinnen, Jesidinnen, die heute mit von der Partie sind und viele, viele andere Frauen, die ihre Solidarität zeigen. Wie gesagt, die Demo findet gerade statt vor der russischen Botschaft in Berlin. Anastasia, Ihnen noch gutes Gelingen.
Vielen herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch.
Danke. Ja, und wir schauen jetzt nach Lateinamerika. Vor knapp einem Jahr schrieben Argentiniens Frauen Geschichte. Mit der Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen wurde eine langjährige Forderung der Frauenbewegung zum Gesetz gegen den massiven Widerstand erzkonservativer Sektoren und der Kirchen. Und das ausgerechnet in der Heimat des Papstes. Das Ringen um das Gesetz löste eine massive gesellschaftliche Debatte aus. Hunderttausende gingen auf die Straße, vor allem junge Menschen. Ihr Markenzeichen, das grüne Halstuch. Das wurde zum Symbol einer neuen feministischen Bewegung und das nicht nur in Argentinien. Die Entscheidung dort hatte Signalwirkung für den ganzen Kontinent. Dabei geht es inzwischen um weit mehr als nur um Abtreibung. In Mexiko verschwinden täglich Frauen. 11 am Tag werden umgebracht, viele, weil sie Frauen sind. Ein massives Problem ist die Straflosigkeit. Über 90% dieser Femizide werden nicht aufgeklärt. Die Täter, die laufen weiter frei herum. Ni una menos, keine einzige tote Frau mehr, lautet die Forderung. Frauen aus allen Schichten wehren sich gegen sexualisierte Gewalt, Machismo und patriarchale Strukturen. Neue Debatten wurden angestoßen und das längst nicht nur in akademischen Kreisen. Feminismus hat in Lateinamerika viele Gesichter. Es ist etwas in Bewegung geraten. Anne Herberg aus dem ARD-Studio Rio de Janeiro und Anne Demmer aus dem ARD-Studio Mexiko berichten.
Eine Kirche, eine Bar, eine Tankstelle. Viel mehr gibt es nicht in Siete de Abril, einer kleinen Ortschaft mit gut 900 Einwohnern in der Provinz Tucumán, fernab im einsamen Norden Argentiniens. Niemandem fiel auf, dass etwas nicht stimmte mit Lucia, bis sie über Bauchschmerzen klagte. Auf der Krankenstation stellte man fest, das 11-jährige Mädchen ist schwanger, im 4. Monat. Sie wurde vergewaltigt vom Lebenspartner der Großmutter, erzählt Sol, ihre Mutter. Beide Namen wurden zum Schutz geändert.
Sie sagte mir, Mama, dieses schlimme Ding, das der Alte in mir gelassen hat, das möchte ich nicht, mach das weg. Und sie schlug sich. Da bat ich Gott und die heilige Jungfrau um Vergebung und sagte, ich möchte auch, dass eine Abtreibung gemacht wird.
In Argentinien sind Abtreibungen in solchen Fällen eigentlich legal und das schon seit 1921. Doch für Lucia beginnt damals, Anfang 2019, ein Martyrium. Ärzte verweigern sich, den Eingriff vorzunehmen, Behörden stellen sich quer. Im staatlichen Krankenhaus Hospital del Este, Eva Perón von Tucumán, wird sie hingehalten. Wochen vergehen. Heute ist bekannt, in dieser Zeit bekam Lucia Spritzen, um Wachstum und Lungenfunktion des Fötus zu fördern.
Ich war mit meiner Tochter eingesperrt in vier Wänden. Ich konnte nicht raus, nicht telefonieren, weil uns die ganze Zeit ein Polizist bewachte. Lucia ging es immer schlechter. Sie sagte mir, ihr ganzer Körper tue weh. Ich war mir sicher, sie würde das nicht überleben. Von der Toilette aus konnte ich meiner Cousine eine Nachricht schicken, und sie hat dann Hilfe gerufen bei den grünen Kopftüchern.
Die grünen Kopftücher. Damals weiß bereits jede und jeder in Argentinien, für was sie stehen. Sie sind das Symbol der Kampagne für legale, sichere und kostenlose Abtreibungen. Einem Netzwerk von rund 500 Frauenorganisationen. 2018 schaffte es ein entsprechender Gesetzesentwurf dieser Bewegung erstmals ins argentinische Parlament. Das von dem Frauennetzwerk initiierte Gesetz sollte Abtreibungen bis zur 14. Schwangerschaftswoche legalisieren. Doch es scheiterte. Und zwar an den Stimmen der Senatoren aus dem konservativen und tiefkatholisch geprägten Norden. Allen voran Tucumán. Die Regionalregierung hatte die Provinz damals offiziell zu Pro-Vida erklärt, zur Lebensschützerprovinz. Religiöse Gruppen protestierten auch vor dem Krankenhaus, in dem Lucia lag. Die private Ärztin Cecilia Ousset, die gemeinsam mit ihrem damaligen Mann, ebenfalls ein Arzt, schließlich gerufen wurde, wollten sie nicht durchlassen.
Der Fall Lucia war so irrsinnig. Er machte deutlich, wie sich Politik und Behörden den Körper einer Elfjährigen zu eigen machten, deren Leben ganz offensichtlich keinen der angeblichen Lebensschützer interessierte. Das komplette öffentliche Gesundheitssystem hat sich verweigert. Viele aus Angst vor Repressalien. Die Kirchen, die katholische und die evangelikalen, haben hier großen Einfluss. Sie besetzen Posten, beeinflussen die Regierenden, die Gesetzgeber und die Justiz.
Lucia ist inzwischen in der 23. Schwangerschaftswoche. Ein verfrühter Kaiserschnitt wird vorgenommen. Die Ärzte werden des Mordes angeklagt.
Ohne den Druck der Bewegung der grünen Kopftücher und die Presseberichte wären wir im Gefängnis gelandet. Das hat eine zentrale Rolle gespielt für einen neuen Anlauf zur Legalisierung von Abtreibungen.
Kurze Zeit später startet Argentiniens Frauenbewegung einen erneuten Anlauf für die Legalisierung von Abtreibungen. Die Marea Verde, das Meer aus grünen Kopftüchern, ist zurück auf den Straßen von Buenos Aires. Und die Ende 2019 neu gewählte Regierung von Präsident Alberto Fernández stellt sich offiziell hinter die Forderung. Schließlich, am 30. Dezember 2020, wird das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen gekippt. Zehntausende feiern auf der Straße, umarmen sich, Tränen fließen. Dass ausgerechnet Argentinien, die Heimat des Papstes, zum ersten großen Land Lateinamerikas wird, das Abtreibungen legalisiert, hat Signalwirkung für die gesamte Region.
In keiner Region weltweit ist das Verbot von Abtreibungen so verbreitet und weitreichend wie in Lateinamerika. Am striktesten ist die Gesetzgebung in Mittelamerika und der Karibik. Und doch ist in den vergangenen Jahren etwas in Bewegung geraten auf dem erzkonservativen Kontinent. Im September vergangenen Jahres hat Mexikos oberster Gerichtshof Abtreibungen entkriminalisiert. Kolumbiens Verfassungsgericht folgte. Abtreibungen bis zur 24. Schwangerschaftswoche gelten nicht mehr als Verbrechen. Das Nachbarland Ecuador lockerte zumindest das strikte Verbot und auch in Chiles neuer Verfassung soll die Legalisierung verankert werden. Lateinamerikas Frauenbewegung rüttelt an verkrusteten Strukturen. Doch das Thema bleibt hoch umstritten.
No, Nein, nein, die grüne Welle geht gerade herum. Aber wir haben auch kein Problem damit, die einzige Nation der Welt zu bleiben, die keine Abtreibungen will. Ist das möglich? Natürlich ist es möglich, die einzige zu sein, die Nein sagt zum Mord an Babys, die noch im Mutterleib schlafen.
Damaris Alves ist evangelikale Pastorin und Brasiliens Ministerin für Frauen, Familie und Menschenrechte. Eine der zentralen Figuren im Kabinett des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro. Während ihrer Amtszeit wurde daran gearbeitet, bestehende Abtreibungsgesetze noch einmal zu verschärfen, wurden Betreuungszentren geschlossen, nahmen Anfeindungen und Angriffe auf Ärzte und Pro-Choice-Aktivistinnen zu. Die Anthropologin und Bioethikerin Deborah Diniz entschied nach Morddrohungen, ihr Land zu verlassen.
Warum ist Abtreibung so wichtig für die konservativen und autoritäre Regimes? Die Kontrolle, wann, mit wem, wie eine Frau Kinder hat, bedeutet, zu kontrollieren, ob Frauen arbeiten gehen oder nicht, ob sie Zeit haben werden für Glück, für Freizeit, für Begehren. Es ist die Kontrolle der Art und Weise, wie wir leben. Der Patriarch ist eine Figur, die sich als Beschützer darstellt. Wer sich dem entgegenstellt, wird bestraft. Wir sehen das in der Gewalt gegen Frauen, in den Statistiken über die Femizide.
Was das konkret bedeutet, zeigt sich auch in Mexiko. Nachdem das oberste Gericht das Urteil verkündet hatte, wonach Abtreibungen keine Straftat mehr darstellen, hetzte der Priester Lázaro Hernández während eines Gottesdienstes vor seiner Gemeinde im nördlichen Bundesstaat Coahuila.
Die Abtreibung wurde legalisiert. Wir töten damit die Kinder, die uns stören. Die Kinder können sich nicht dagegen wehren. Warum töten wir nicht die Mutter? Sie wird der Gesellschaft auch nichts mehr nützen. Eine Frau, die abgetrieben hat und möglicherweise als Folge nie Kinder kriegen wird, bringt der Gesellschaft nichts mehr.
Zwar gelten Abtreibungen in Mexiko nicht mehr als Straftat, doch in der Praxis geht die Diskriminierung der Frauen weiter. Alette möchte Abhilfe schaffen. Sie und ihre Kollegin Alejandra arbeiten als Abtreibungsbegleiterinnen in Colima im südöstlichen Bundesstaat Veracruz. Ihren vollständigen Namen wollen die beiden lieber nicht nennen. Sie begleiten Betroffene, die bis zur 12. Woche selbst einen Schwangerschaftsabbruch mit Medikamenten vornehmen wollen, berichtet Alette.
Die Frauen kontaktieren uns über die sozialen Netzwerke. Darüber erhalten sie eine Telefonnummer. Sie schreiben uns eine Nachricht. Wir öffnen dann eine WhatsApp-Gruppe mit zwei Begleiterinnen und erarbeiten einen Plan nach ihren Bedürfnissen, je nachdem, in welchem Monat sie sind. Voraussetzung ist, dass sie uns ein Ultraschallbild vorlegen.
Die Frauen nehmen rezeptfreie Medikamente. Eines davon ist Misoprostol, das eigentlich bei Magengeschwüren eingesetzt wird, dessen Wirkung jedoch auch ein Ende der Schwangerschaft bewirken kann. Die Dosierung erfolgt über eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO, sagt Alejandra. Viele Frauen seien verunsichert. Gerade deswegen sei der engmaschige Kontakt zu den Begleiterinnen sehr wichtig.
Die Frauen reagieren teils sehr stark auf die Medikamente. Da sind sie natürlich erschrocken. Sie bekommen Fieber, Schüttelfrost, teilweise starke Blutungen. Sie sind dann verängstigt und gehen ins Krankenhaus. Wir sagen ihnen dann, geht nicht. Dort werden sie dir Medikamente geben, damit der Fötus erhalten bleibt.
Alejandra und Alette bilden sich regelmäßig fort, unter anderem in einer Klinik, in der Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. All das machen sie ehrenamtlich. Es meldeten sich Frauen nicht nur aus ganz Mexiko, sondern auch aus Mittelamerika, aus Ländern, in denen das Abtreibungsrecht noch strikter ist. Doch die Frauenbewegung fordert nicht nur das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, sondern auch generell das Ende der Gewalt gegen Frauen. In Iztapalapa, dem bevölkerungsreichsten und ärmsten Stadtteil in der Peripherie von Mexico City, schreift Ara sich eine Windjacke über. Es ist bereits dunkel draußen. Ihre goldenen großen Kreolen und die Kette, die sie um den Hals trägt, legt sie ab, bevor sie die Wohnung verlässt.
Wenn man hier so auffällig rumläuft, geht man immer ein Risiko ein, dass man überfallen und beklaut wird. Wir Frauen sind leichte Beute, hier jedenfalls. Diese Gegend hier nennt sich Frentes, also Fronten. Wenn man Taxifahrern sagt, bringen Sie mich dorthin, würden die meisten ablehnen.
Zweimal wurde die 26-Jährige in den vergangenen Jahren überfallen. Sie wurde glücklicherweise nur beklaut. Öffentliche Verkehrsmittel nimmt sie nachts nicht mehr, das sei zu gefährlich. Araceli López Maciel holt ihre 26-jährige Tochter, wenn möglich, auch noch um 1 Uhr nachts von der Arbeit in einem Café ab.
Me hace sentir muy vulnerable. Yo creo que a todas las mujeres super vulnerables porque
ich selbst fühle mich sehr verletzlich, angreifbar, so wie alle Frauen. Irgendein Typ kann dich in deinem Wagen überfallen und vergewaltigen. Und es wird rein gar nichts passieren. Erst kürzlich wurde ein lesbisches Paar in seiner Wohnung in Ciudad Juárez im Norden Mexikos umgebracht. Es hat keine Folgen.
Fast 11 Frauen werden durchschnittlich am Tag in Mexiko umgebracht. Viele davon, weil sie Frauen sind. Auch die Anzeigen wegen Vergewaltigungen haben zugenommen, ganz besonders in Iztapalapa, dem Stadtteil von Ada und ihrer Mutter. Während es im Jahr 2019 252 Anzeigen wegen Vergewaltigung gab, waren es im letzten Jahr 325. Fast 30% mehr als in den vorherigen Jahren. Doch 90% der Straftaten werden in Mexiko nicht aufgeklärt. Die Wut ist groß über die tägliche Gewalt, die Frauen erleben. Rund 20.000 Frauen hatten trotz der Pandemie im letzten Jahr am Internationalen Frauentag an der Demonstration in Mexico City teilgenommen. Am Rande der Proteste kommt es im schwarzen Block der feministischen Bewegung auch zu Ausschreitungen. Unter anderem schmeißen sie Ladenscheiben ein. Sicherheitskräfte reagieren teils brutal. Tränengas kommt zum Einsatz. Immer wieder hat der mexikanische Präsident die feministische Bewegung diskreditiert, den vorwiegend friedlichen Protest auf die gewaltsamen Ausschreitungen reduziert und sie dann sogar zu den Konservativen, seinen Gegnern, subsumiert. Wer nicht sein Freund ist, ist sein Feind. Die Demonstrantinnen hat López Obrador kurzerhand zu bloßen Krawallmacherinnen degradiert.
Diese konservativen Bewegungen, was sie wollen, ist, dass wir gegen sie vorgehen, dass wir Gewalt anwenden. Sie provozieren und provozieren, aber wir werden darauf nicht eingehen.
Ada kann die Anfeindungen des mexikanischen Präsidenten kaum fassen. Auch sie war bei den Protesten dabei, ist friedlich mitgelaufen.
Jetzt sind die Frauen sogar auf einmal die Feindinnen der Regierung. Aber wenn wir Frauen alle gemeinsam demonstrieren, dann fühle ich mich stark. Natürlich haben sie uns eingekesselt. Natürlich haben sie auf uns Tränengas gesprüht. Aber trotzdem habe ich mich stark gefühlt.
Zurück in Argentinien. Gut ein Jahr ist seit der Legalisierung von Abtreibungen vergangen. Im ersten Jahr der Reform, die Zahlen des Gesundheitsministeriums umfassen die Monate bis November, wurden fast 33.000 Abtreibungen im öffentlichen Gesundheitssystem vorgenommen. Dazu kommen etwa 46.300 Schwangerschaftsabbrüche mit dem Medikament Misoprostol. Keine Frau muss mehr heimlich abtreiben, heißt es aus dem zuständigen Ministerium in Buenos Aires. Doch wie sieht es dort aus, wo der Widerstand am größten war? Unterwegs in der Region Tucumán, im Barrio Trulala von Alberdi, einem armen Viertel in der Provinzhauptstadt San Miguel. Es gebe nach wie vor viele Unsicherheiten, doch seit der Legalisierung gebe es ein Vorher und ein Nachher, sagt Adriana Rodriguez. Sie gehört der sozialen Bewegung Frente Popular Dario Santillán an, war als sogenannte Gesundheitskoordinatorin schon früher Anlaufstelle für Frauen, die Hilfe brauchten.
Vor dem Gesetz war es sehr schwierig. Wir hatten Frauen, die gestorben sind nach verpfuschten Abtreibungen. Es war ungemein schwer, an Medikamente wie Misoprostol zu kommen, weil die Preise willkürlich in die Höhe schossen. Jetzt ist es legal. Die Medikamente sind kostenlos. Du kannst ins Krankenhaus gehen und dort müssen sie dir helfen. Aber wir müssen weiterhin ganz schön rudern, die Frauen aufklären, sie begleiten, mit den staatlichen Stellen sprechen, dranbleiben, weil die Ärztin sie doch nicht behandelt hat. Es ist ein Prozess, aber wir begleiten ihn.
Rodriguez trägt das grüne Kopftuch um den Hals und ein lila T-Shirt mit der Aufschrift Feminismo Popular. Übersetzen kann man das vielleicht so: Feminismus des einfachen Volkes. Es seien auch die vielen Krisen, die die Frauen hier zusammengeschweißt haben, glaubt Rodriguez.
Feminismus hat also viele Gesichter. Lateinamerikas Frauen in Bewegung, unsere Korrespondentinnen Anne Herberg und Anne Demmer mit Hintergründen zum heutigen Internationalen Frauentag in Couragiert unterwegs.
Frauen in Peru haben einfach in vieler Hinsicht viel weniger Rechte. Die Mentalität ist schon in diesem Hinsicht sehr hinterher. Machismus und auch Gewalt gegen Frauen ist selbstverständlich, ne, auf der Straße. Wenn man die Nachrichten liest, die Kriminalität gegen Frauen, die Gewalt gegen Frauen in alle sozialen Schichten oder die Umgang in alle Arbeitssphären auch, ne? Aber auch so Feinheiten, dass man sich in die Zeit in meiner Arbeit immer wieder, ne? Ohne dass es mir damals bewusst war, man hat damals nicht über Gender gesprochen oder Gewalt gegen Frauen, man hat sich nicht so ausgedrückt. Es gab einfach so eine Art Schrei, ne? Von innen. Ich glaube, in vielen Künstlerinnen in Peru ist das sehr präsent.
Ja, das war die peruanische Künstlerin Tania Bedriniana, die in Berlin und in Lima lebt. Sie ist seit 2017 Mitglied des Vereins der Berliner Künstlerin 1867. Der wird also in diesem Jahr 155 Jahre alt und ist der erste Berufsverband bildender Künstlerinnen in Deutschland. In seinen besten Zeiten hatte er etwa 800 Mitglieder. Das war vor 1918, denn bis dahin waren Frauen nicht an deutschsprachigen Kunstakademien zugelassen. Der Verein wurde allerdings über die Jahrzehnte hinweg immer bedeutungsloser und aus dem Dornröschenschlaf gewissermaßen erweckte ihn die Berliner Galeristin Caroline Müller in den 1980er Jahren im alten West-Berlin. Und sie war es auch, die später die Malerin Sabine Herrmann für den Verein begeistern konnte. Sabine Herrmann, geboren im Jahr des Mauerbaus in Meißen, aufgewachsen in Berlin-Prenzlauer Berg, an der Kunsthochschule Weißensee studiert, wurde 1994 Mitglied dieses Vereins, ist auch im Vorstand aktiv und jetzt bei uns. Und mit ihr die Kuratorin und Künstlerin Friederike Jokisch, 81 geboren in Leipzig. Sie hat Malerei, Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert, bei Arno Rink und Neo Rauch. Und sie lebt und arbeitet in Leipzig und Berlin. Und ich sage beiden Frauen herzlich willkommen auf RBB Kultur.
Hallo. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja.
Sabine Herrmann, zunächst erstmal, was hat Sie damals gereizt, einzusteigen in den Verein?
Es gab eine große Ausstellung, Profession ohne Tradition, und die war für mich sowas wie eine, war so bedeutend, weil es war eine Ausstellung, in der Künstlerinnen aus Ost- und West-Berlin zum ersten Mal ja nach den Ereignissen von 89 zusammen ausgestellt haben und dazu noch die historischen Mitglieder des Vereins gezeigt worden sind. Und meine Arbeit hing dann 10 Meter von Lotte Lasersteins wunderbarer Tennisspielerin entfernt. Und Lotte Laserstein zum ersten Mal wieder in Berlin ausgestellt nach ihrer Ausreise, erzwungenen Ausreise 1937. Ja, das war für mich so berührend.
Ein Aha-Moment gewissermaßen.
Ja, und es war für mich, ich habe gedacht, das sind die 90er, das ist die neue Zeit in Berlin, jetzt geht's los. Ne? Dass es dann nicht so weiterging, ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten, dass es ein langer Weg geworden ist.
Also die Sichtbarkeit von Künstlerinnen voranzutreiben, in der Tat.
Und dass solche Ausstellung in der Größenordnung bisher nicht nochmal möglich war, das muss sich ändern.
Das muss sich ändern.
Da sind wir angetreten.
Arbeiten Sie, Friederike Jukisch, auch an Sie die Frage, was hat Sie bewegt, ja, in diesem Verein aktiv zu werden?
Ja, ich bin ja aus Leipzig zugezogen und mir war es auch wichtig, hier Anknüpfungspunkte zu haben, Austauschmöglichkeiten. Und die Sichtbarkeit von Frauen ist, finde ich, nach wie vor ein wichtiges Thema und da wird im Verein dran gearbeitet und es finden ja auch Ausstellungen statt und Gespräche, Atelierbesuche und das, finde ich, ist alles unterstützenswert und deswegen bin ich auch bereit und engagiere mich über meine eigene.
Und das zeigt schon, Sie haben ganz schön gerade beschrieben, welche Plattform, welche Möglichkeiten ein solcher Verein bietet, Ihre Aktivitäten skizziert in den letzten Jahren. Ist er wieder bedeutender geworden? Das muss man ja sagen. Es gab Ausstellungen in kommunalen Galerien und seit mehr als 10 Jahren gab es auch die Suche nach Räumen. In der Berliner Mitte sind nun endlich auch Räume gefunden, seit ein paar Monaten in der Nähe des Hauptbahnhofs in der Heidestraße 54. Hauskunstmitte steht an der Fassade. Darin ist auch die Asyl der Kunststiftung untergebracht. Was bedeuten denn diese festen Räumlichkeiten für den Verein, ein solches Domizil? Sie hatten eins vorher im Schadowhaus, da mussten sie raus, das wurde saniert, gentrifiziert, denn die Miete war anschließend 20 Mal so hoch. Das ist schon ziemlich unglaublich. Also Sabine Herrmann, jetzt dieses neue Haus, wie wichtig ist das als Dreh- und Angelpunkt für den Verein?
Ja, ich habe ja den ganzen Prozess mitgemacht. Damals den Auszug aus dem Schadowhaus und dann auch den Umzug des Archivs. Wir haben ja ein sehr großes Archiv mit Datenbank und Fotothek und auch mit Kunstwerken historischer Künstlerinnen. Dieses Archiv wurde dann an die Akademie der Künste gegeben und es wird dort gut aufbewahrt. Aber es ist so wunderbar, jetzt mit diesen Räumen haben wir die Möglichkeit, wieder das Archiv weiterzuführen, und zwar in die Gegenwart, und zwar über unsere Arbeit zu dokumentieren. Und nichts ist wichtiger für die nachhaltige Sichtbarkeit der Künstlerinnen und unserer Arbeit, unserer Kunstwerke, als dass man ein Archiv hat.
Ja.
Und dieses Archiv wächst natürlich auch durch unsere Aktivitäten, die wir dort machen können, und durch die Gesprächsreihen, durch die Ausstellungen, durch die verschiedenen Dinge, die wir da vorhaben.
Es war ja auch lange für uns nur über Zoom möglich, in Kontakt zu bleiben. Und deswegen ist es was Besonderes, jetzt endlich wieder einen Ort zu haben, wo wir uns auch treffen können. Und deswegen haben wir auch die Ausstellungsreihe gleich begonnen.
Gegründet, ich will es nochmal sagen, wurde der Verein 1867 von Frauen, die noch nicht studieren durften. Die hatten sich Künstler als Lehrende gesucht, die eine Malschule eröffneten für Frauen. Und zu den Schülerinnen gehörten dann auch heute große Namen: Käthe Kollwitz, Paula Modersohn Becker, Lotte Laserstein wurde hier auch schon genannt. Zum Erbe gehört, auch das haben wir schon gehört, dieses riesige Archiv mit Dokumenten zu über 1200 Künstlerinnen, ist allerdings noch immer nicht vollends aufgearbeitet. Es befindet sich seit 10 Jahren in der Akademie der Künste. Daran gibt es auch Briefe der ersten Künstlerin. Einen aus dem Gründungsjahr hielt Caroline Müller 2017 noch in ihren Händen.
Eure königliche Majestät, möge geruhen, unsere Ausstellung mit ihrer allerhöchste Gegenwart zu beehren und höchst ihre Huld und Gnade voll machen und einige Ankäufe zu bestellen. Also die haben sofort eine Lobby gebildet, und zwar die allerfeinste, den König. Und wenn der König kam in die Ausstellung, kam natürlich auch die Berliner Gesellschaft. Das ist hier 1867 im November. Die sind dann zu ganz großer Blüte aufgestiegen, riesig.
Ja, so Caroline Müller, 1990 bis 2000 Vorsitzende des Vereins der Berliner Künstlerinnen, gestorben im September 2019. Und der Verein, eine Lobby für Künstlerinnen. Ist das derzeit auch so, sehen Sie sozusagen diese Plattform auch als große Lobbybewegung für die Sichtbarkeit? Sabine Herrmann, Friederike Jukisch, wie steht's darum derzeit?
Also ich denke, der Verein trägt wie viele andere Organisationen dazu bei und ist ein wichtiger Bestandteil von vielen.
Welche konkreten Forderungen verbinden sich denn für Sie mit der Aktivität im Verein?
Naja, mit der Lobby ist so eine Sache. Sie haben vorhin erwähnt, die 800 Mitglieder im Verein ursprünglich, also sagen wir mal, die zur Jahrhundertwende. Mhm. Aber von diesen 800 Mitgliedern waren 2/3 Kunstfreunde und Kunstförderinnen, kann man auch sagen. Auch viele Männer dabei, die sozusagen die Professionalisierung der Künstlerinnen unterstützen wollten, fördern wollten. Und wir suchen immer noch nach einer Lobby für unsere Kunst und für Künstlerinnen. Und die ist jetzt vergleichsweise, sagen wir mal, ist es leichter geworden, Dinge durchzusetzen. Aber es haben sich andere Probleme aufgetan, die mit der Professionalisierung zu tun haben. Zum Beispiel die Verluste der Ateliers, die in Größenordnung in den letzten Jahren, das sind alles Dinge.
Durch unbezahlbare Mieten und auch durch
Verdrängung
in Berlin.
Und was Berlin so ausgemacht hat, dass hier so eine Vielfalt auch internationale Künstlerinnen da sind und was auch sich im Verein widerspiegelt, das müssen wir erhalten.
Mhm. Ich möchte noch mal auf Zahlen eingehen. 30 Künstlerinnen waren es noch vor 5 Jahren. Heute sind es über 60. Dazu kommt auch ein Freundeskreis, der den Verein unterstützt. Wie kommen denn die Neuen zu dem Verein? Wie können Sie neue Künstlerinnen anwerben und unter welchen Kriterien und Voraussetzungen können die überhaupt mitmachen?
Also Voraussetzungen sind unter anderem, dass man studiert hat, in oder um Berlin lebt und durchaus professionell arbeitet. Also nach dem Studium sollte man schon ungefähr 10 Jahre aktiv in der Kunst dabei sein. Das sind die Kriterien und tatsächlich haben wir in der letzten Zeit einige Ausstellungen gehabt und dort viele Besucher und dadurch werden tatsächlich einige aufmerksam und dann gibt es die Möglichkeit, sich zu bewerben und eine Jury, die vieler Mitglieder, die das dann auswählt.
Und es gibt auch einen Preis, der durch den Verein ins Leben gerufen worden ist, der Marianne Werefkin-Preis. 1990 wurde der initiiert durch den Verein, wird seitdem möglichst alle 2 Jahre vergeben. Ja, heute gibt es auch eine Veranstaltung im Rahmen ihrer Vereinstätigkeit und zwar eine Finissage, auf die ich noch hinweisen möchte. Aber erst einmal herzlichen Dank an Sabine Herrmann und Friederike Jokisch vom Verein der Berliner Künstlerin 1867. Heute also findet die Finissage einer Ausstellung im Haus Kunstmitte in der Heidestraße 54 in Berlin-Mitte statt. Momente der Erzählung, Narrative Moments mit Arbeiten von Tanja Bedrignana, die wir eingangs auch hörten, Laura Bruce, Rachel Kohn, Emerita Panzova. Ab 19 Uhr erwartet sie dort ein Gespräch mit den Künstlerinnen. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln und die Ausstellung, die befindet sich in der 3. Etage des Hauses. Sie gelang leider ohne Fahrstuhl dorthin. Schon am 15. März dann erwartet sie Eröffnung der Ausstellungsreihe Kunst Haus Dynamik des Vereins der Berliner Künstlerin 1867 Nummer 2, hohes Weiß, tiefes Schwarz und manchmal Rot, kuratiert von Cornelia Renz und Friederike Jokisch. Und die Ausstellung ist dann bis zum 19. April zu sehen. Ja, auch heute findet natürlich, wie schon in den Jahren zuvor, eine Aktion vor der neuen Nationalgalerie statt. Das Berliner Aktionsbündnis Fair Share ruft dazu auf, zu einer symbolischen Aktion. 110 Künstlerinnen und Kulturschaffende werden um 14 Uhr das Museum in einer Performance umschreiten und Künstlerinnen der klassischen Moderne repräsentieren. Couragiert unterwegs, heute am Internationalen Frauentag hier auf RBB Kultur. Viele Organisationen haben für heute Demonstrationen angemeldet, um für die Rechte von Frauen auf die Straße zu gehen, oft verknüpft mit Solidaritätsaktionen für die Ukraine. Das Hauptstadtportal berlin.de gibt einen Überblick über einige geplante Versammlungen. Da gibt es das Frauennetzwerk Marzahn-Hellersdorf, das legt seit über 20 Jahren am Internationalen Frauentag Blumen am Clara-Zetkin-Denkmal nieder. Die Aktion Rosen für Clara geht von 13 Uhr bis 14.30 Uhr. In der Forum Factory in Berlin-Kreuzberg findet die festliche Frauenversammlung statt und das ab 18 Uhr. Und Purple Ride veranstaltet eine feministische Frauenfahrraddemonstration. Die Demo beginnt gleich um 12 Uhr am Mariannenplatz. Hinweisen möchte ich auch noch auf das Zeiss Großplanetarium. Um 17 Uhr gibt es die Veranstaltung Hidden Stars, wie Frauen die Sterne entdeckten und eine Open-Air-Ausstellung Die Hälfte Berlins, ein Blick auf 150 Jahre Frauenbewegung. Das sind nur einige der vielen Veranstaltungen. Ich danke fürs Zuhören und meiner Kollegin Michaele Gericke, die die Redaktion für die heutige Sendung hatte. Ich bin Shelley Kupferberg und sage, bleiben Sie couragiert. Thank you.
RBB Kultur. Die Nachrichten.